haben heute mit Teller von Sinnen, Tiger Koning, Ingo Appel, Mark Metzger und Bernhard Hohecker. Ich freue mich, dass Sie da sind. Hier ist Genial daneben. Ich begrüße Sie recht herzlich zu Hause und Premiere heute. Sie sehen es ja. Bernhard Hohecker heute noch kleiner als sonst, Frau von Sinnen noch breiter als sonst. 16:9 Premiere heute bei uns.
Das ist mein Spielstand.
Ja. Ich sehe auch sehr gesund aus heute ein bisschen. Nein, also zum ersten Mal heute 16:9 Format. Dabei bleibt es jetzt auch. Die ganzen nächsten 30 Jahre, so lange werden wir die Sendung noch machen. Mark Metzger heute zum ersten Mal bei uns. Wenn Sie ihn noch nicht kennen, meine Damen und Herren, Sie werden ihn heute kennenlernen. Bekannt geworden ist er im Kölner Karneval. Entdeckt haben wir dich im Senftöpfchen in Köln. Und da haben wir gesagt, der Mann ist gut, der Mann muss zu uns.
Das ist wohl wahr. Und ich habe den Mark Metzger zu Ehren heute meinen Köln-Overall angezogen.
Ich liebe Sie dafür.
Weil ich ein großer Fan von dir bin, junger Mann.
Ich liebe dich. Das ist wirklich, danke schön.
Sag mal, Blötschkopf heißt deine Rolle, ne?
Blötschkopf heißt die Rolle, ja.
Genau. Das damit die Menschen, weil du immer ein Hütchen oder ein Näschen hast, damit die Leute überhaupt wissen, wie du privat aussiehst, die dich aus den Übertragungen vom Kölner Karneval kennen.
Wer hat dich denn wieder auf Dauerfeuer gestellt? Ich will auch mal was sagen. Was auch, mit dem Hütchen habe ich extra gemacht, weil ich dachte, jetzt hast du mal Haare, dann zeige doch mal. Verstehst du? Wenn ich schon daneben sitze, dann will ich doch was sagen.
Natürlich.
Aber danke für
das. Das hat er extra gemacht. Macht, weil er hat Haare, das wollte er mal zeigen. Ich habe das nur übersetzt.
Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe ja bislang noch nichts gesagt.
Er hat ja bislang noch nichts gesagt.
Das war ja nicht, weißt du, die wussten gar nicht, dass das meine Stimme ist.
Die wussten ja gar nicht, dass das seine Stimme ist.
Du zahlst mir heute Abend ein leckeres Abendessen.
Ich zahle mir heute Abend ein leckeres Abendessen.
Ich hab's geahnt.
So, sehr hübsch. Wiegert, herzlich willkommen.
Ja, danke.
Du weißt auch noch nicht, was los ist, ne? Mach nichts.
Nee, ich auch auf die erste Frage. Ich will lösen.
Du willst lösen?
Mach's doch umgekehrt. Löst doch und dann stellt er die Frage.
Genau.
Ingo Appel scharrt schon mit den Füßen. Na gut, dann lass uns einfach anfangen.
Los geht's.
Scharrt mit den Hufen, wie sich das für einen Teufel gehört.
Ich bin in Hochform heute.
Das ist schön, dann können Sie ja zügig vorlesen, Herr Balder.
Wenn du in Hochform bist, ist es schwer, dass wir 16:9 senden.
Genug geplänkelt, es wird ernst. Wir beginnen mit Petra Mohr aus Kiel. Petra, herzlich willkommen bei uns. Petra Mohr aus Kiel möchte Folgendes wissen. Was versteht man unter Matratzenhaltung?
Na, das ist doch klar, oder? Ja, was soll man dazu sagen? Die Matratzenhaltung ist doch klar, oder? Ja. Ich meine, oder? Ist richtig, würde ich sagen.
Bitte?
Matratzen oder Matratzen?
Matratzen.
Ach so, wie die Schlafzimmer.
Ich glaube, Sie haben das mit Matratzenstellung verwechselt gerade. Ich denke,
also ich habe zu allem eine Haltung, auch auf der Matratze. So
okay.
Ist das.
Auch schön.
Also ich bin eher derjenige, der unten liegt. Also das ist meine Matratzenhaltung, weil ich bin zu faul für oben. Deswegen.
Gehen wir mal davon aus, dass es sich um eine Körperhaltung handelt. Die Matratze liegt ja Zeit ihres Lebens.
Wie ich.
Ja. Jemand, der liegt und jetzt wabbelig schwabbelt.
Nicht wie! Ich habe doch ganz festes Fleisch.
Jemand, der federt. Jemand, der sich hinlegt und dann erstmal so ein bisschen nachfedert. Das ist so ein medizinisches Syndrom. Sehr, sehr selten. Habe ich zumindest noch nicht von gehört.
Ich auch nicht.
Aber das wird es wohl sein.
Okay. Die Matratzenhaltung ist wahrscheinlich für jemanden, der so eine Matratzenhaltung hat. So alles so weich und soft.
Da müssen wir mal drüber sprechen.
Genau, so. Ja. Ich habe eine Matratzenhaltung.
Oder so dufte, dass wir mal drüber gesprochen haben.
Richtig, rutscht drüber, aber ist egal.
Und ich finde es auch ein Stück weit ganz dufte, dass wir die Frage hier jetzt auch diskutieren.
Richtig.
Ja. Halt, Moment, vielleicht handelt es sich aber nicht um die Matratze, die liegt, sondern wenn man eine Matratze hält, also wenn man jetzt umzieht zum Beispiel und man trägt die Matratze durch den Hausflur, dann ist das ja sehr, sehr ungünstig, weil man sehr weit die Arme strecken muss, um sie links und rechts zu umklammern und vorne biegt sie sich runter und hinten auch, sodass man ja blind ist und nicht sieht. Griechische Säulen, Akropolis, dort gibt es ja diese Trägerinnenhaltung unterm Sims. Und wenn der Sims jetzt überlappt, sodass die Pallas Athene...
Moment, das ist ja alles nicht schlecht. Wer lappt über?
Der Sims. Ich bin jetzt Athene.
Ja? Wer?
Die griechische Göttin.
Siehst, guck ihn doch einfach an und dann weißt du, wir haben eine griechische Göttin am Tisch sitzen.
So. Die steht jetzt hier. Oben ist der Sims, also das Dach des Tempels.
Ja.
Und der Tempel lappt jetzt vorne über, sodass Athene blind ist.
Ja.
So, ich mach das mal, ich deute das mal an durch geschlossene Augen. Das ist die Matratzenhaltung.
Nein.
Der Marc hat
es. Ich bin ganz neu dabei und mir ist das sehr unangenehm, weil ich weiß es. Es ist nicht die Haltung der Matratze, es ist die Haltung der Matratze gegenüber dem, der die Matratze Beliegenden. Kommen Sie mit?
Nein.
Ja. Weil Ihr Gesicht ist stehen geblieben, ich mach mir Sorgen. Das ist irgendwie. Es ist voll. Also, die Matratze ist ja auch nur ein Mensch. Das heißt, wenn jetzt Frau von Sinnen sich jetzt auf die Matratze legen würde, dann hat die Matratze gegenüber Frau von Sinnen eine Haltung. Wenn ihr jetzt sagt, oh nee, heute nicht und viel zu schwer oder so, dann lässt sie sich hängen. Dann hat die Frau Heller das dann im Kreuz und dann hat die Matratze, der Heller, quasi seine Haltung aufgedeutet.
Verstehst du? Sie hat mir eigentlich gesagt, dass wir den einladen sollen.
Ich fürchte, das war ich ja bei der Kinder. Ich führe euch jetzt mal auf den richtigen Pfad der Lösung.
Bitte gerne.
Es geht natürlich um Tierhaltung.
So.
Es geht um Tierhaltung. Und die Matratzenhaltung ist die Haltung von bestimmten Tieren.
Von Matratzentieren.
Ja. Oder Pflanzen.
Läusen, Flöhen, Zecken.
Vielleicht was essen Matratzen eigentlich so? Stroh wahrscheinlich, oder?
Bedrohte Matratze.
Vielleicht ja auch Samen oder Zwiebeln in einem Gewächshaus eben übereinander geschichtet wie eine Matratze, dass es schön muckelig warm ist.
Stroh ist nicht schlecht.
Stroh ist nicht schlecht.
Stroh ist nicht schlecht für eine andere Frage, Herr Walter.
Nein.
Für diese Frage ist Stroh nicht schlecht. Jetzt seid ihr dran. Ja.
Also das sind so Hühnerhalter, die zu geizig sind, ordentliches Futter zu kaufen. Die schmeißen den Hühnern einfach ein paar Matratzen und sagen, fress den Scheiß da raus.
Also ähnlich.
Ja, so alte Matratzen.
Die Matratzenhaltung ist eine Tierhaltung, wenn man ein Haustier hat, was nie das Haus verlässt, sondern nur im Haus bleibt.
Auf der Matratze.
Katzen, Haushunde, Hauslöwen, Hauselefanten.
Ja, aber wir haben doch gerade gehört, Stroh ist nicht schlecht und Stroh ist ja nicht im Haus.
Richtig.
Stroh ist im Stall.
Genau, deshalb gebe ich eine neue Antwort. Das ist totaler Unsinn, was ich geredet habe. Ich war noch weggetreten.
Ich habe Angst, weil was Sie gesagt haben, da wäre ich quasi in Matratzenhaltung aufgewachsen.
Bist du in Stroh?
Ich muss da auch Stroh.
Ich habe das erste Mal rausgegangen, die frische Luft gesehen und gedacht,
ich glaube, Herr Bodding will was Intelligentes sagen.
Gibt es denn eventuell Strohsäcke, die verfüttert werden an
Tiere?
Nein,
doch nicht.
Die liegen da drauf. Die Tiere liegen da drauf und schlafen.
Die Matratzen
haben. Wo drauf? Geht
auf dem Stroh. Und Tiere, die auf Stroh schlafen, hält man in Matratzenhaltung. Ach komm, bisschen Euphorie.
Nein. Tiere wollen im Stroh liegen.
Früher waren ja in Matratzen. Früher war ja in Matratzen Stroh.
Wann denn?
Früher.
Zu Ihrer Zeit, Herr Balder. Vor circa 150 Jahren. Ja, aber deswegen heißt es doch Matratzenhaltung. Sie sagt doch, Stroh ist nicht schlecht, Matratzenhaltung. Also es geht darum, dass es geht um Tiere. Ich weiß gar nicht, ob Kühe sich überhaupt hin? Nein, aber legen die sich überhaupt hin?
Ja,
Müssen die die ganze Zeit stehen?
Da fragt man sich immer, wie die aufstehen. Hinten zuerst oder vorne zuerst?
Ah, okay.
Ja, die legen sich hin zwischendurch.
Und die ganz liegen bleiben
die
und
zu. Über Jahre
also
sind
sonst
tot.
Bin ich, wenn Sie bei Stroh auch sind, Matratzenhaltung ganz klar bei Kaninchen, Herr Walder. Das Kaninchen an sich wohnt im Käfig und da ist Stroh und da spricht der Kaninchenzüchter von der Matratzenhaltung.
Nee, ist alles falsch.
Bei der Käfighaltung ist das Stroh. Jetzt haben wir aber Tiere auch fast alle durch, nicht?
Ziegen,
Schweine. Wie ist denn mit Goldfischen? Wenn man jetzt so eine Matratze in ein Aquarium legt, spricht der Aquarianer da von der Matratze? Die Frage ist, hat es überhaupt was mit Tieren? Aber es hat mit
Tieren
zu tun.
Danke, das ist genau die Frage, weil er sagt ja, Stroh ist nicht schlecht. Matratzen? Das heißt, mit Tieren hat es gar nichts zu tun, aber mit Stroh.
Hat es was mit Tieren zu tun?
Ja.
Richtig.
Ah! Aber Haschak.
Matratzenhaltung.
Also die Matratze. Es geht um Tiere, die...
Ja, so ein Minütchen gebe ich euch noch so.
Also es geht um Tiere, die mit Hilfe einer Matratze gehalten werden.
Was?
Ja, weil die sonst wegrennen.
Wer?
Die, ja, ein Hühnchen. Dann legt man eine Matratze drauf, dann bleibt es da.
Oder geht es um Matratzen, die mit Hilfe von Tieren gehalten werden?
Geht es um Tiere, die sowohl auf dem Stroh... Tiere, die sich sowohl auf dem Stroh ablegen können, wie sich auch von dem Stroh ernähren.
Oh Gott, alles Quatsch.
Die essen es auch und pennen drauf.
Ja, das geht ja nicht. Entweder sie essen oder sie pennen drauf.
Die können doch da liegen und liegen.
Die haben halt so eine, die fressen halt gerne im Schlaf. Andere gehen zum Kühlschrank im Dunkeln und die fressen halt den Sack leer.
Was ist denn jetzt, wenn Flöhe so in der Genforschung benötigt werden?
Matratzenhaltung.
Aber Matratzenhaltung. Wir waren ja noch bei der Prinzessin auf der Erbse.
Ich glaube, die Prinzessin auf der Erbse ist die Matratze.
Tiere, die im Stroh gehalten werden.
Aber Prinzessin auf der Erbse.
Ja.
Da werden mehrere Matratzen übereinander gelagert.
Genau. Die spürt
mit
immer noch.
Daunenfedern.
Also 7 normale Matratzen und 7 weiche Decken.
Ich sag's euch.
Ja.
Sehr nett. Komm.
Es ist alles Quatsch. Also Tiere ist richtig, Stroh ist richtig. Es gibt 2 Arten, Pferde im Stall zu halten. Die eine, täglich komplett ausmisten und einstreuen, ist die eine Möglichkeit. Die andere, es werden nur die Pferdeäpfel entfernt und dann wird einfach frisches Stroh immer aufgeschüttet. Im Laufe der Zeit bildet sich so eine dicke, wärmende Unterlage, eine Matratze aus Stroh. Die Daher nennt man das Matratzenhalter. So. Ihr wart nah dran, habt's nicht rausgekriegt. Petra Mohr, 500 Euro für Sie. Gratulation. Bravo. So, meine Damen und Herren, jetzt gehen wir mal nach Osnabrück. Dort wohnt Martin Hutsch.
Herr Weiler, ja. Soll ich mal eben kommen und ihn hinten auf den Rücken klopfen? Nein,
nein. Muss den Schlüssel drehen.
Der ja, den Schlüssel drehen. Ja.
Martin Hutsch möchte Folgendes wissen. Achtung, warum zünden japanische Geishas vor ihrem Auftritt ein Räucherstäbchen an? Kleine Information, falls ihr nicht so wisst, wovon ich spreche. Geishas sind Unterhaltungskünstlerinnen. Ja. Die traditionelle japanische Künste und Tänze vorführen. Sie treten in Teehäusern, Restaurants und bei privaten Feiern auf. Und vor so einem Auftritt wird ein Räucherstäbchen angezündet. Warum?
Herr Appelt hat es gerade gesagt. Ich habe es gehört. Er hat die richtige Antwort gegeben. So eine Geisha hat er so ein schönes Ding an. Ne? So, da sind ja 38 Lagen Stoff.
Die stehen
kaum. Und die stehen, genau. Die wickeln sich eine halbe Stunde ein, bevor die auftreten können. Das heißt, wenn die eine halbe Stunde vorher von dem Auftritt sich einwickeln, dann haben die auch so aufgeregt, wie ich jetzt auch. Ich glänze zwar nicht, aber ich bin aufgeregt. So, jetzt durch diese Aufregung entwickeln die Schweiß ohne Ende. Sie kennen das. Sprechen Sie Deutsch? Nein, ich weiß nicht, mit wem ich... Ne, so jetzt schwitzen die wie hier so, und jetzt, das geht alles in das Plümo rein, wo wir fast wieder bei der Matratzenhaltung wären. Ich, also, und jetzt riecht das wie Sau. Und dann müssen die Räucherstäbchen, damit die Unterhaltenen nicht gleich ins Koma fallen.
Ich habe zwei Theorien. Ich bin schon fast wie Höckerchen. Ich habe zwei Theorien. Die eine ist so herkömmlich, dass sie damit irgendwelche fast religiös anmutenden Rituale machen. Und die zweite ist, das ist ja eine ganz große Kunst. Die müssen sich ja so sehr schön bewegen.
Gibt's noch eine dritte?
Nein, lassen Sie mich kurz die zweite, weil ich mich gerade auch so sehr schön bewege, zu Ende führen.
Das und ist da habe ich nämlich gedacht, Sendung.
Pass auf, da habe ich nämlich gedacht, das finde ich eine ganz geniale Idee. Die haben also dieses Räucherstäbchen angezündet. Ja. Und da zieht sich jetzt dieser Rauchfaden hoch.
Ja.
Ganz gerade zum Himmel. Ja. So, und die bewegen sich so ganz schön und elegant. Sie sehen das gerade an mir. Und die Kunst ist eben, dass dann dieser Faden stehen bleibt und nicht verweht. Ja. Ja. Weißt du?
Ja.
Das ist eine ganz besonders große Kunst des Räucherstäbchen-Tanzes der Geisha.
Was ist da drin in den Stäbchen?
Ja, das ist nämlich genau die Frage. Wahrscheinlich ist da irgendwann drin verdröhnt.
Eben.
Und weil die müssen ja auch ziemlich lang verzückt gucken.
Geishas?
Ja,
ui. Die kommen nicht. Die
und deswegen ist da wahrscheinlich irgendein Dope drin. Das dröhnt wie Sau und die haben Spaß.
Das ist kein holländischer Tanz.
War da denn jetzt schon irgendein richtiger Ansatz bei? Weil sonst müssen wir noch mal völlig neu nachdenken.
Ich will noch mal völlig neu nachdenken.
Dann habe ich noch eine andere Idee. Wir arbeiten beim Fernsehen doch mit Nebel, um das Licht schöner zu machen, weicher zu machen.
Gut.
Und vielleicht machen die das, um damit ihre Bewegungen geschmeidiger aussehen.
Nein.
In dem Licht des Lokals, durch den Rauch, sieht es einfach schöner aus.
Das sind immer sehr traurige Geschichten, sehr, sehr traurige Geschichten. Und sie müssen auf die Bühne kommen und eigentlich schon weinen. Und deswegen immer das Räucherstäbchen so kurz vor den Augen gehalten. Der Rauch geht in die Augen. Sie kommen mit Tränen in die Augen raus. Japan.
Kann man auch Zwiebeln nehmen.
Was passiert
die
denn?
Die stinken aber dann auch wieder.
Das riecht aber sehr lecker im Lokal, Herr Walter.
Ich war noch nie in Japan. Was passiert denn dann mit dem Räucherstäbchen? Das wird einfach nur angezündet. Legt man das denn auf so ein Holzplättchen oder steckt man das in eine Blumenvase? Oder
das will er wahrscheinlich ja alles von uns wissen.
Nee, das ist wahrscheinlich... Na, wie macht man das denn hier? Man
steht einfach so rum. Aber sie macht das vor dem Auftritt.
Ja,
weil während dem Auftritt wäre doof. Da wird sie ja mit einer offenen Flamme tanzen.
Natürlich.
Vielleicht macht sie das, sie bewegt sich. Und dabei bewegt sie sich in der Gravitation zuwiderlaufenden Bewegung. Das heißt, sie hat den...
Zu wem bitte?
Der Gravitation zuwiderlaufenden Bewegung.
Können Sie mal vormachen?
Nein.
Was denn mit,
auch wenn ich 36 Lagen Kleidung trage. Und dabei bewegt sie sich nach unten, nach oben, verknotet sich. Und damit sie immer weiß, wo oben ist, wirft sie immer einen kurzen Blick auf den Rauch. Und dann weiß sie, notfalls muss sie sich nur dem Rauch entlang bewegen, dann steht sie wieder gerade. Dann
kann sie auch zur Decke gucken.
Wie wäre es denn mit der Theorie, weil es auch eine Jahrhunderte alte Tradition des Schminkens gibt, dass sie sich mit der Asche des Räucherstäbchens schminkt, Herr Weiler.
Ist ja schwarz. Aber Geisha ist
mit der Asche des
Räucherstäbchens. Ja, mit der Asche, die zündet das an. Dann hat sie ein Häufchen Asche. Und mit der Asche, das ist eine bestimmte Farbe, bestimmtes Grün, bestimmtes Lidschatten.
Schon mal grüne
damit
Asche
schminkt
gesehen.
Sie sich.
Ich habe noch nie eine schwarze Geisha gesehen.
Also früher
war... schwarze Geisha. Ich habe doch nicht gesagt, die nimmt die Asche und schmiert sie sich wie ein Schornsteinfeger durchs Gesicht. Ich habe gesagt, die nimmt die Asche und macht kleine, schöne Akzente am Lidstrich.
Also, was jetzt...
Lidstrich.
Das sind nicht die Striche in den Noten.
Also, Mücken
Querstrich Fliegenplage. Japan hatte im frühen Mittelalter unter einer sehr, sehr ausgeprägten Fliegenplage zu leiden. Und das ist ja auch die Zeit, in
das
der...
Das wäre ja so ein Abbeigon, oder was? Dann gehen die damit raus und die Mücken gehauen.
Die Entstehung der Samurai geht ja ursprünglich darauf zurück, dass man versuchte, mit großen Schwertern der Tiere Herr zu werden. Was sich aber nicht wirklich als erfolgreich erwiesen hat. Und die Geisha
sind dann angefangen, selber umzubringen. Daher stammt der Harakiri.
Ja, weil wenn zu viele Mücken und Fliegen und so,
macht auch keinen Kreuzschiss.
Genau. Man ist dann dahinter gekommen, dass durch das Entzünden dieses Insektizids, um nichts anderes handelt es sich beim Stäbchenrauch, das ist der Fachausdruck, so, dass das die einfach die vielversprechende Methode ist. Und das hat sich bis heute so erhalten. Die Fliegen sind alle tot. Keiner weiß mehr, warum die angezündet werden. Aber man bleibt bei der Tradition.
Genau. Also Tradition ist schon mal sehr schön.
Ja, siehste, ich wusste ja, dass das richtig ist.
Nein, das ist nicht richtig. Aber bei Tradition ist sehr hübsch.
Bei den Japanern hat es doch immer gerne etwas so mit Aberglaube zu tun. Es ist nicht irgendein Stäbchen. Es ist ein Stäbchen aus der gepressten Asche der verstorbenen Verwandtschaft.
Mütterlicher oder väterlicherseits?
Das kommt darauf an, ob der Gast ein Mann, der Gastgeber ein Mann oder eine Frau ist.
Okay.
Wird für einen Mann getanzt, ist die väterliche Verwandtschaft dran. Und somit ist der Geist...
Wie viele Verwandte sind denn in so einem Stäbchen drin?
Das kommt jetzt so auf die Größe des Stäbchens an. Manchmal werden ganze halbe Bäume verbrannt. Und das ist halt, auf diese Art und Weise symbolisiert man das... dass das ein familiengemeinschaftliches, dass diese Tänzerin nicht alleine ist, sondern dass sie noch den Geist der Vorfahren mit sich trägt und auf diese Art und Weise auch den Geist.
Die zünden denn alle Geishas, eine kurze Zwischenfrage nur, Jungs, sorry, zünden denn alle Geishas oder nur die Jungfräulichen eins an?
Alle.
Ich nehme an, alle. Also hier steht bei mir japanische Geishas.
Dann okay.
Also auf jeden Fall die richtigen. Es gibt ja wahrscheinlich auch falsche Geishas.
Ja. Also Sie sagten ja, Tradition sei das Stichwort. Der Fuchiyama,
ja, Tradition ist gut, ja.
Der Fuchiyama, der ist ja lange nicht mehr ausgebrochen. Vielleicht erinnert das Anzünden an die Zeiten, in denen noch Rauchsäulen aus dem Fuchiyama herauskamen.
Bei uns gibt es ja diese blöde Tradition, dass sie sich über die Schulter spucken. Ne? Das wird immer über die Schulter gespuckt vorm Auftritt. Und weil die das nicht wollen, dass jemand spuckt, halten die dem Räucherstäbchen ins Gesicht. Das ist einfach so... Abschreckung.
Es gab mal eine Zeit, da durften die keine Instrumente spielen. Und da hat man dann Räucherstäbchen genommen, weil der Rhythmus und die Bewegung des Rauches die Musik symbolisieren. Und dann hat man nicht zur Musik getanzt, sondern um den Rauch herum. Und das ist heute noch geblieben. In der Zwischenzeit darf man natürlich wieder Instrumente benutzen und so einen Tanz bei ein bisschen Heavy Metal und Techno. Das ist geil.
Haben wir noch was?
Nee. Ich habe neulich den Film Die Geisha gesehen, da hat nicht einen Räucherstäbchen angemacht. Ja.
Stimmt wahrscheinlich gar nicht, gelogen.
Ja. So, deswegen
ist das einfach nur der Ausdruck, wenn man sagt, alles ist Schall und Rauch. Ja, alles ist Schall und Rauch.
Ich bin vergänglich. Du kannst mich sehen, aber nicht berühren.
Wir steigen
das ist gut.
Ihn kann man nicht sehen, das ist das Problem. So.
Aber man kann mich berühren, wenn man...
Ich sag's euch mal. Geishas werden für ihre Auftritte bezahlt. Das ist normal. Der Preis richtet sich nach der Dauer des Auftritts. Früher... Als es noch keine Uhren gab, wurde die Gage für eine Vorführung daran gemessen, wie viele Räucherstäbchen während so eines Auftritts abgebrannt sind. Heute haben Geishas natürlich einen ganz normalen Stundenlohn, aber aus Tradition wird nicht immer, aber sehr oft, meistens zu Beginn einer Vorführung, immer noch ein Räucherstäbchen angezündet. Das ist der Grund. Eine schöne Frage von Martin Hutsch, 500 Euro für Sie. Gratulation.
Gab es damals dann auch die Tradition, dass man teilweise so zwei oder drei Räucherstäbchen gleichzeitig angezündet hat? So wie bei Privatversicherten, dreifacher Satz oder so?
Wahrscheinlich dann, wenn drei Geishas gleichzeitig getanzt.
Ja, in Deutschland wurde das mit der Hexenverbrennung halt gemacht. Also solange sie brennt, wurde gefeiert. Aber das feiert man. Die Deutschen sind da halt immer wieder ein bisschen...
Herr Beider, machen Sie sich bitte einen Knoten ins Taschentuch. Das schneiden Sie morgen raus.
Ja, das
natürlich. Ja, wir haben ja heute den Mike Metzger hier und... Wenn wir schon einen Metzger hier haben, dann sollte auch so eine Frage kommen. Haben wir uns gedacht. Ja? Und zwar kommt sie von Christian Siebelhoff. Er wohnt in Hatting, nicht weit von hier, in der Nähe von Düsseldorf. Christian Siebelhoff möchte wissen, was ist eine Metzgerglocke?
Herr Appelt, ruhig, ruhig.
Was ist denn eine Metzgerglocke?
Na komm, ruhig. Ja, ich würde es gern zeigen, aber...
Wir haben ja nicht gefragt, was sind zwei Metzgerglocken. Nein, nein. Ja, also, ich bin...
Vielleicht kann ich euch beruhigen. Er hat keine.
So, ist recht. Also beim Bäcker.
Uns hast du beruhigt, ihn nicht.
Ist das vielleicht einfach nur das Behältnis auf so einem Tresen in einer Metzgerei, wo der leckere Frikadellchen drin wohnen? Metzgerglocke, dass die schön frisch bleiben.
Das heißt übrigens Spuckschutzverglasung. Ah, eines der schönsten Wörter der deutschen
Sprache.
Das hatten wir mal.
Sputze,
naja, also arbeiten ja auch nicht alle Metzger durch, wie im Hotel eigentlich. Man kommt so an die Metzger-Tresen und guckt so, der Metzger ist nicht da, in der Schlachter hält noch ein Schwein. Also klingelt man mit der Metzgerglocke und dann kommt er.
Falsch.
Ist die Metzgerglocke der Dunst nach frischem oder auch weniger frischem Fleisch, der zuerst in der Metzgerei und beim Öffnen der Tür sich auch auf die Straße hinaus verbreitet und quasi über dem Metzgerei-Areal hängt?
Ist das jetzt Ihr Ernst?
Ist die Glocke in dem Fall eventuell ein Stück in einem Rind oder in einem Schwein? Also etwas, was verarbeitet wird von einem Metzger? Also wie jetzt, was weiß ich?
Wo jetzt, Rind oder Schwein?
Rind. Es stimmt ja gar nicht, Herr Bader, deswegen gucken Sie bitte nicht so lüstern zu mir rüber. Das hat gar nichts damit zu tun, ne?
Wer sagt das?
Ah, also im Schwein natürlich. Glocke, es ist die Blase des Schweins.
Schwein, was? Nicht, Schwein nicht.
Im Rind.
Auch nicht.
Auch nicht, es hatte ja, nichts damit Ziege. Zu tun. Ich hasse den alten Mann, ich hasse den alten Mann, dass er mich dann nochmal einen Anlauf nehmen lässt, ne? Gut, gut,
Friedrich Schiller.
Ach,
wer?
Sehr gut.
Die Glocke.
Die Glocke.
War Metzger, ja.
Jetzt ja. Bin ich mal gespannt, wie aus der Nummer wieder rauskommt.
So, also ich
kann es auch. Ganz einfach. Schillers Glocke. Bimmel, Bammel, Tod ist der Hammel. Das ist die Metzgerglocke.
Ja, ich kann es leider nicht. Sozialdemokratischer Schulbesuch in Niedersachsen, 70er Jahre. Ich musste das nicht auswendig lernen. Kann jemand hier am Tisch die Glocke von Friedrich Schiller?
Herr Balder, Sie können das doch bestimmen.
Nee, ja, nicht ganz. Ein bisschen.
Überhaupt niemand von uns.
Festgemauert in der Erde.
Steht die Form, aus dem du gebrannt hast, muss die Glocke werden. Glocke werden.
Oh, Glöckerchen ist dabei.
Irgendwas mit Brüder sei zur Hand.
Frisch gesellt
sei zur Hand.
So, und ab jetzt sind wir auf die Hilfe des Publikums angewiesen.
Nein, so.
Ich habe jemanden gehört. Steh auf, wer kann es noch? Steh auf. Guck mal, hier, unser Kameramann.
Der Kameramann, ja.
Nein, von der Stirne heiß. Rinnen soll der... Ne? Spaß.
Ich glaube, er redet gerade von seiner eigenen Arbeit.
Aber was hat das mit Metzger zu tun?
Ja, Metzgerglocke.
Gar nichts, also. Gar nichts.
Ich glaube, die Metzgerglocke, wir sind
also
leicht
prima,
auf dem...
Also prima, dass wir das hinbekommen haben mit der Glocke.
Wir sind leicht auf dem Holzweg. Ja. Die Metzgerglocke. Geologie. Wenn Erdöl abgebaut wird, bildet sich bei einer rundförmigen Höhle unter der Erde eine gasgefüllte Glocke, wo sich das Gas aus dem Öl herausgearbeitet hat. Diese Glocke wurde zuerst entdeckt von Dr. Eduard Metzger.
Mein Onkel, siehst du.
Das wollte er nicht vorsagen.
Ich finde das ja sehr gut, wo er so böse wieder zu dir war, der alte Mann. Was du angefangen hast mit dem Dunst und so. Eine Metzgerglocke ist eine Luft, die zum Schneiden ist.
Und wenn man mit Messer durchgeht, blutet
es. Ist ein Smog.
So ein Smog. Nee. Es ist eine sehr informative Sendung. Ich fühle mich wohl hier.
Ist
ja.
Vielleicht die Metzgerglocke eine Dunstwolke, die fleischfressende Tiere anzieht?
Welche?
Wespen.
Nee, das ist eine Pflanze. Es ist eine fleischfressende Pflanze, ne?
Keine Metzgerglocke.
Die fleischstinkende Pflanze.
Was?
Es gibt eine Pflanze in irgendeinem Urwald.
Ja, im Gewächshaus.
Die gibt es aber auch in der Natur. Die gibt es auch in der Natur.
Die riecht nach
altem Fleisch.
Die riecht nach vergammeltem Fleisch, weil die wird nämlich von Fliegen, also von Aasfressern befruchtet und nicht von Bienen.
Was ist die Metzgerglocke?
Eine Pflanze.
Eine Blume, eine Pflanze.
Die nach Aas stinkt.
Nein.
Eine Blume, eine Pflanze.
Nein.
Ein Tier.
Nein.
Gar nichts von dem.
Richtig.
Ja! So einfach ist es!
Also alles falsch, die Metzgerglocke.
Alles komplett falsch. Na,
als Metzger muss ich ganz ehrlich sagen, die Metzgerglocke benutze ich als Metzger, wenn die Geisha durch das Reischerstäbchen in Flammen aufgeht, um die Geisha
zu... Es gibt ja diese Tradition des Totenglöckchens. Ne? Wenn einer gestorben ist, dann wimmelt man das Glöckchen.
Ja.
Und der Metzger hat das dann halt früher halt wahrscheinlich auch immer gemacht.
Wenn
das Schwein hat geschlachtet und dann bim, 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 bim.
Wenn es keine Pflanze ist, ist es vielleicht ein Insekt, die Metzgerglocke. Ein lustiger kleiner Käfer, der seine Opfer, sage ich jetzt mal, kleinere Tiere, wie ein Metzger zerlegt und dann die Beinchen und die Fühlerchen und die Flügelchen von seinem...
Es ist kein Tier.
Ein Insekt.
Ist das 12 Uhr Leute, vor dem die Weißwurst gegessen werden muss?
So, da gibt's das finde ich gut. München.
München
Weißwürste, die müssen doch vor 12 verzehrt werden.
Genau, die müssen nicht.
Ja, aber sollten sie traditionell.
Warum eigentlich?
Ich weiß es nicht.
Das weiß aber jetzt ich als Metzger. Guck, pass auf. Weil die ja so aus diesem Krebs gedöhnt sind. Die weiße Matsche, die man eigentlich nicht essen würde, außer wenn sie in Naturdarm einem präsentiert werden. So, jetzt hatten die früher aber keine Konservierungsmittel, um so eine Gesche einzukremen zum Beispiel. Ganz genau. Das haben die dann in den Bottich geschmissen. Und bevor das 11 Uhr Leuten, glaube ich, soll es sein, rum war, sollte man der Chrom gegessen haben, sonst hätte einem Spei übel werden können. Und dann hätte man eine Glocke gebraucht, in die man sich hinein übergeben könnte. Nein.
Ach, das ist aber auch nicht richtig. Sehe ich schon so am desinteressierten Gesichtsausdruck unseres.
Bitte?
Pilz?
Durst?
Pilz. Pilz. Mit Z.
Tier, Pilz. Pflanze, Bakterie, Pilz. Archäbakterie.
Was für ein Ding?
Mhm. Pilz.
Ja, das ist ein Unterschied, meine Lieben. Glockentierchen, natürlich. Ist das ein Fisch oder was? Wäre ein Tier? Aber das würdest
es
du vielleicht
ist
gar
kein
nicht...
Tier.
Ja, aber ich weiß nicht, ob du weißt, dass Fische auch Tiere sind. Die... ja, nur weil die viereckig auf dem Teller liegen, heißt das ja noch.
Ist es ein medizinisches Phänomen? Ist es eine Krankheit? Also eine Krankheit?
Du hast eine ordentliche Metzgerglocke.
Oh ja, so eine Beule. Eine ganz große Beule. Wenn man einen Vorschlag haben wir
Moment, wenn er sagt, wenn er betont, es ist kein Tier.
Und es ist ja auch keine Pflanze, wie wir eben
haben. Dann ist es vielleicht etwas, was ein Tier macht.
Hä? Ich mache mal heute eine Metzgerglocke. Ja. Ist das eine Pirouette oder was?
Und zwar ist das vielleicht wirklich so ein Haufen, wo Spinnen ihr Essen sammeln oder sowas.
Ameisenhaufen.
Bevor sie es zerlegen oder sowas. Oder es handelt sich dabei um einen bestimmten Bau, den man Metzger nennt, weil Dr. Eduard Metzger, nachdem er das Erdölgas gefunden
sein
hatte.
Sein Onkel,
also das war genau genommen, das war der Bruder deines Onkels, der dich dann in der Biologie breit gemacht hat.
Das war mir neu.
Ja, das war, dass du einen Onkel hast.
Nein, der Bruder, den kann ich.
So, ihr Lieben, jetzt zeige ich es euch. Ich zeige euch eine Metzgerglocke. Ich habe sie hier. Das ist sie nicht, das ist der Beutel. Für die Metzgerglocke, die jetzt kommt.
Jetzt kommt die Metzgerglocke, da ist sie. Aha. Die hat keinen...
Das ist eine Metzgerglocke. Eine Metzgerglocke, innen hohl, scharfe Kanten hier. Mit so einem Ding schabt der Metzger bei einem geschlachteten Schwein die Borsten.
Damit habe ich mir vorher die Haare kurz geholt.
Christian Siebelhoff. 500 Euro für Sie, Gratulation. Sehr gut. Metzgerglocke, ne? Schwein geschlachtet, die Borsten werden damit weggemacht, rutschen dann da rein. Hinten der Haken zum Aufhängen. Ja, so einfach ist das. Meine Damen und Herren, wenn Sie auch ein paar schöne Fragen haben, seien Sie doch so freundlich und schicken Sie uns die. Genial daneben 50666 Köln. Anrufen können Sie auf 01378 1120 oder am einfachsten natürlich eine E-Mail fragen@genialdaneben.de. Und Beate Weidmann hat gedacht, nee, ich komme einfach her. Sie kommt aus Linsengericht, hatten wir mal, ein schöner Ort. Im Main-Kinzig-Kreis und heute Abend ist sie bei uns. Beate, wo sind Sie? Dort unten.
Gericht.
Aus Linsengericht.
Wie lecker, könnt ihr jetzt gut essen.
Linsengericht, ein schöner Ort.
Wir mal kochen zusammen.
So, eine sehr schöne Frage von Beate. Ich drücke Ihnen den Daumen, es geht um 500 Euro bar auf die Hand. Eine Frage für Ingo Appelt auf jeden Fall.
Na?
Warum wird der zweite Frühling bei Männern auch Johannistrieb genannt?
Oh. Johannistrieb, das ist das der Namenstag des Johannes. Achso, Entschuldigung, mach doch. Ja, jetzt kommst du.
Also, warum wird der zweite Frühling bei Männern auch Johannistrieb?
Ja, wie die Nase des Mannes.
Ja, das wollte ich gerade sagen und das habe ich mir verkniffen, ja, dass der Johannes dann nochmal vorkommt und sagt, ich bin auch noch da.
Also, ganz genau weiß ich es nicht, aber ich versuche es mal zusammen zu basteln. Johannes ist der Namenstag Johannes, also ein bestimmter Tag im Kalender, Johannes. Zu dem Pflanzen irrtümlicherweise noch einmal austreiben. Obwohl es, und jetzt komme ich ins unsichere Gewässer, schon Winter ist oder es ist noch zu kalt, um auszutreiben. Nee, es ist wahrscheinlich schon Winter, sonst wird man es nicht übertragen. So.
Also schon Winter ist es nicht, es ist um den 24. Juni rum, aber ich lasse es so gelten.
Ah ja, okay, gut. Oh.
Also.
Ja. Beate, es tut mir leid, aber manchmal bleibt auch bei denen was hängen. Ja. Der Begriff Johannistrieb, ich sag's nochmal genau, wie es hier steht, kommt ursprünglich aus der Botanik, bezeichnet ein zweites Austreiben von Bäumen um den 24. Juni herum, der Tag, an dem Johannes der Täufer geehrt wird. Deshalb heißt das Johannistrieb. Und wenn ältere Herren, Ingo, du wirst das wissen, plötzlich nochmal diesen gewissen Trieb verspüren,
Herr Walder, obwohl... wer im Glashaus sitzt.
Nein. Herr Walder weiß das nicht, der hat das schon wieder vergessen.
Ich darf
das,
euch...
Wenn Bäume zum vierten Mal aussagen, ist das eigentlich auch...
Ich habe schon den vierten Johannistrieb.
Aber das ja, genau, danach war das demnächst der Hugo-Trieb.
Der Weihnachtstrieb dann quasi.
Ja, oh, ja. Mein Baum hat den Hugo-Trieb. Der ist im Dezember zum vierten Mal ausgeschlagen. Also das ist ja dann die Drehung, weil der Johannistrieb kommt ja von der Pflanze und auf Menschen. Und ist jetzt
soll ich es übersetzen helfen?
Ja, Beate, es tut mir wahnsinnig leid. Es gibt leider kein Geld. Dann machen wir weiter, gehen nach Hochheim, liegt in Hessen. Dort wohnt Claudia Knopf. Und Claudia Knopf möchte wissen, warum fahren alle Busse in der Londoner Victoria Coach Station, das ist ein Busbahnhof, durch einen Wasservorhang, bevor sie anhalten? Kleine Information, vor der Einfahrt zu dieser Busstation in der Londoner City sind Düsen installiert, die permanent einen Regenvorhang herabrieseln lassen. Alle Busse müssen diesen Wasservorhang passieren, bevor sie anhalten dürfen. Warum?
Das ist eine Stadtrundfahrt mit diesem offenen Dach. Und da ist Schluss.
Und weil es in London so selten regnet,
und ist der Busgang. Und die da oben sitzen, haben es einfach nicht anders verdient.
Ist das eine Waschstraße, ganz einfach, also ursprünglich?
Ja, aber warum sollen denn Busse, wenn sie Passagiere drin haben, durch eine Waschstraße fahren?
Weil sie sehr staubig sind. Sie kommen wahrscheinlich aus einem Gebiet, das einfach sehr, ja, Zementwerk. Genau. Das letzte ist, wir kennen London.
Die alte Pakistan-Buslinie, die ankommt. Die sind nonstop von Pakistan durchgefahren bis nach London.
Da verstaubt der Sahara.
Aber eine Waschstraße besteht ja nicht nur, dort sind ja nur Regendüsen. Eine Waschstraße besteht ja auch aus... hier und so.
Aber nur mit der Steckrücke, damit sie staubt einfach.
Ja, es geht um Staub. Und zwar haben die Engländer haben doch so panische Angst davor, irgendwelche Tiere zu bekommen, die eh schon längst da ist, aber von denen die es noch gar nicht wissen. Also es fängt bei Tollwut an, dann haben die Angst vor irgendwelchen Spinnen und die ersten sind schon durch den Tunnel gekrabbelt und sowas. Und vielleicht kommen die Busse, die dort anlegen.
Die legen nicht an, die halten an.
Ja, vielleicht sind es ja Schiffe. Guck nochmal nach. Und vielleicht kommen diese Busse aus einer Ecke und die haben zum Beispiel haben die Londoner total Schiss davor, schottischen Staub in der Stadt zu haben. Und bevor die Busse dann halt dort anhalten, wird erstmal der Staub des Umlands weggemacht.
Also nicht der Staub. Damit vielleicht ist denn in dem Wasser auch was drin? Ist es wirklich nur Wasser oder ist es auch ein Desinfektionsmittel mit drin?
Was soll das denn desinfizieren?
Ja, es gibt ja so Maul- und Klauenseuche und diese ganzen Scherze hat man ja alles da schon mal
die
gehabt.
Die Busse haben doch keine Maul- und Klauenseuche.
Ja, aber sie könnten ja kontaminiert sein.
Und vielleicht werden die von Kühen
der Bus, weil, wo der sich vorher wieder gesuhlt hat. Busse sind, die haben ja so ein Eigenleben. Die sind ja immer so, wie die wilden Hunde springen sie in London durch alle Wiesen, suhlen sich in der Scheiße. Man kennt das doch.
Was, wer zieht wen? Was habe ich da richtig verstanden?
Das ziehen die Kühe ja, denn dieser Bus wird von Tieren gezogen. Ich versuch's.
Warum?
Ich gucke in den Abgrund, aber ich springe trotzdem. Weil die
keine Motoren haben.
Die fahren am Zoo vorbei. Man kennt ja, am Zoo sitzen aus dem Affenkäfig, die schmeißen ja gerne mal mit Fäkalien. Und dann ist der Bus total eingesaut. Wer
schmeißt denn gerne mit Fäkalien?
Hast du noch nie im Zoo?
Doch, ja.
Das kommt aus den Glaswänden.
Er kennt das von zu Hause, deswegen.
Ingo, das ist nur so, wenn man zuerst wirft. Also,
du meinst, ich schmeiße zurück.
Ich finde trotzdem Tiere und Fäkalien finde ich gut. Und zwar sind da sehr, sehr viele Tauben. Die greifen den Lack an. Und wenn der Bus nass ist, dann haftet die Taubenkacke nicht oder sie wird nachher sofort abgewaschen. Auf jeden Fall schützt es den Bus vor den ätzenden, bösartigen Ausscheidungen der fliegenden Ratten.
Darf ich mal kurz fragen, ob das ein normaler Bus für normale Passagiere oder ein Touristenbus ist?
Ich denke mal, es ist für normale Passagiere. Ein ganz normaler Londoner
Nahverkehrsbus.
Ist denn diese Anlage, dieses Tor, ist das eventuell uralt und verweist auf einen alten keltischen Ritus, sowas wie Stonehenge?
Die werden alle getauft.
Aus Platzgründen musste man halt die Straße da unter durchbauen. Das hat mit Bussen gar nichts zu tun, wäre ja auch ein Ansatz.
Nee, aber diese Düsen sind ja da angebracht. Nicht? Das sind Düsen. Ja Düsen, da regnet es ja, weil da müssen die ja durchfahren.
Das verstehe ich wirklich nicht. Ich bin auch so uninspiriert, weil es in London doch dauernd regnet. Eben. Warum gibt es diese...
Ach, damit der Bus weiß, worauf er sich einlässt.
Falls es mal nicht regnet, dass man den Regen eben auch...
Kann man da vielleicht was kontrollieren?
Also denkt man noch ein bisschen nach. Ihr könnt ja noch ein bisschen überlegen, meine Damen und Herren. Wir machen eine kleine Werbung und sind dann gleich wieder bei Ihnen. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir wollen immer noch wissen, warum alle Busse in der Londoner Victoria Coach Station durch einen Wasservorhang fahren, bevor sie anhalten.
Das ist natürlich die einzig überdachte Stelle, die der Bus fährt. Und da muss es ja auch regnen.
Ja, ja.
Warum?
Aufgrund der Stringenz.
Aufgrund, genau.
Also der Lachs so, dass dieser Bus vor dieser Station, der passiert einen Ort, an dem es extrem...
Vor der Einfahrt in diese Busstation,
da,
in der Londoner
City. Da ist
City.
Etwas, was sehr viel Dreck oder Staub produziert. Eine Baustelle zum Beispiel.
Nee, da ist keine Baustelle.
So, also nicht, also es gibt da immer diese jungen Leute, die sich so an die Züge, an die Busse hängen. Wenn die jetzt feucht sind... Rutschen die ab. Das sieht natürlich sehr lustig aus, wenn du im Bus drin sitzt. Das sieht bestimmt sehr schön aus.
Ja, ist natürlich auch wahrscheinlich schon etwas älter früher. Die Busse, London, eine der frühesten Großstädte im internationalen Maßstab in Europa. 10 Millionen Einwohner nahezu. Wenn man da früher in den 20er Jahren längere Zeit mit dem Bus rumfuhr, dann wurde der Bus ja überhitzt. Er war rotglühend.
Ja, ja, klar.
Und dann fuhr man unter dem Wasser durch und dann erst wurde das Metall wieder starr.
Es handelt sich dabei um eine der ältesten Stationen Londons. Dort wird noch mit Gas beleuchtet, aus Tradition. Gas ist quasi die ganze Zeit in der Luft. Und dieser Bus, der sich vorher durch London bewegt hat, ist statisch aufgeladen. Aha. Mit ionisiertem Wasser, mit H2O-, wird nun diese statische Aufladung entfernt. Der Bus kann einfahren, es gibt keinen Blitzschlag, niemand explodiert und die Leute können entspannt rauchen.
Ist mir schlecht.
Aber es ist nicht so, dass das wirklich, dass davor ein ganz steiler Berg ist oder eine Anfahrt, dass die wirklich den Motor damit abkühlen, mit dieser... So wie das in Peking war, wenn die alle so erhitzt waren, die Marathonläufer, die hatten ja auch überall diese Duschen.
Die haben einen
Kühler
im Auto.
Also es ist nicht für den Bus, dass der sich abkühlen kann, weil der musste sich vorher sehr, sehr anstrengen.
Die Busse werden wahrscheinlich dann irgendwann angehoben, da kommt so ein Saugnapf und damit der besser greift, wird der Bus nass gemacht.
So, jetzt sag ich's euch, jetzt reicht's. Also, diese künstliche Regenwand soll die aussteigenden Passagiere davon abhalten, den kürzesten Weg zum Ausgang zu nehmen.
Was?
Es ist nämlich sehr gefährlich, wenn sich die Fahrgäste zwischen den parkenden Bussen durchschlängeln, um auf direktem Weg aus der Station herauszukommen. Sie würden dann auch noch auf eine stark befahrene Straße gelangen. Und ein Tor, das ständig auf und zu geht, wäre für die vielen rein- und rausfahrenden Busse unpraktikabel gewesen. Daher dieser Wasservorhang, der die Leute davon abhält, den Weg nach draußen zu nehmen, den sie nicht nehmen sollen.
Ist das cool?
Sie müssen also außen rum
abgefahren
und können nicht dadurch. Das ist eine super geile Idee. Das sollten wir hier im Studio auch mal einsetzen. Claudia Knopf aus Hochheim, 500 Euro für Sie. Gratulation.
Machen Sie dann einfach nur ein Tor, wo Sie sitzen lassen.
Das kannst du nicht aufmachen, weil da direkt die Straße verläuft.
Das war das mit dem Tor.
Wahrscheinlich hier der Bus, da die Straße.
Ja, ja, ja. Jetzt hab ich's doch.
Ist klar?
Versuch das noch aufzubröseln.
Jetzt hab ich's verstanden.
Gut. Ist das Patricia Noser wohnt in Oberurnen in der Schweiz. Und Patricia Noser möchte wissen, was ist ein Klopfschirm?
Klopfschirm, ja, die nehmen die da an dieser Bushaltestelle, um den kürzesten Weg zu nehmen. Und weil, ne, gibt's
was ist ein Klopfschirm?
Ein Schmetterling. Es ist ein Schmetterling.
Nee, eine Pflanze.
Der Schmetterling an sich, der muss sich ja erstmal entpuppen. Und das ist so eine ganz lustige Sorte, die da in ihrer Puppe hängt und klopft. Darf ich rauskommen? Und dann der schönste Schmetterling wird.
Und der Schirm?
Also deswegen nennt man den Klopfschirm.
Und warum Schirm?
Schirm ist Schirm.
Weil die Hülle der Puppe wie ein Fallschirm danach vom Ast auf den Boden segelt.
Auf den...
Sie wollten eine Antwort, ich habe Ihnen eine gegeben.
Also ich hatte einen alten Fernseher, der war immer kaputt. Und dann musste man gegen den Schirm klopfen, dass der Ding überhaupt anging. Das ist der Klopfschirm.
Das ist auch gut.
Nein, in Wirklichkeit ist es ein Pilz. Ein Pilz, immer ein Pilz. Und da verstecken sich ja gerne Tiere drunter. Und dann kommen die Jäger und klopfen oben an und sagen, bist du da drunter?
Und dann sagt das Reh, nö.
Nö.
Okay. Und dann geht der Jäger weiter.
Genau, so ist das.
Also Tiere ist gar nicht so übel.
Nee, ist das gut?
Es war Tier ist nicht schlecht. Pilz ist kein Tier.
Nee. Muss aber nicht leben, das Tier, oder? Nein, kein lebendes Tier. Ente zum Beispiel. Ente lebt nicht. Holzente. Sie kommen mit. Holzente. Oben auf einem Schirm. Echter Schirm, falsches Tier. Holzente. Schirm, oben die Holzente drauf als Griff. Meine Oma zum Beispiel hatte einen Klopfschirm. Die hat irgendwann nicht mehr gut gehört, was Omas passieren kann, wenn sie dann über 90 Jahre alt sind. Ich weiß, habe ich einmal Luft geholt, jetzt kannst du Pause machen. Ich habe die ganze Zeit gesagt, das muss ich immer durch. So, jetzt hat sie den Klopfschirm. Jetzt ist sie zu mir zu Hause gekommen, wollte mich besuchen, hat geklingelt, wusste aber, ob ihren Ohrenleiter beidens nicht. Habe ich schon geklingelt oder habe ich nicht geklingelt? Deswegen Schirm. Oben Ente, unten Schirm. Den Schirm genommen, gegen die Tür geklopft, Klopfschirm. Ganz einfach, ganz einfach. Jetzt sag mal, jetzt sag mal.
Schlupfwespe.
Das wäre das nächste Lied.
Schlupfwespe. Wie wäre es denn mit Klopfer? Hase.
Ich habe Schlupfwespe gesagt.
Ach ja, sag erstmal Schlupfweste, dann sag ich nochmal Klopfer.
Ich mach dann Speck danach. Nicht Schlupfweste, Schlupfwespe.
Schlupfwespe. Schlupfwespen sind dafür bekannt.
Sagen Sie dreimal hintereinander Schlupfwespe.
Schlupfwespe, Schlupfwespe, Schlupfwespe.
Ein blödes Wort.
Ich kann auch sagen Schlupfwespe, Dito, Dito.
Also auch Tistennisch. Tistennisch, sag doch das. Tistennisch.
Also die ganze Zeit zu Schlupf, zu Dito. Und zwar, die Schlupfwespe ist ja dafür bekannt, dass sie in die Larven anderer Tiere, die verpuppt sind, ihre Eier hineinlegt. Die Tiere, die Schlupfwespenkinder kommen dann heraus, die Larven, und fressen von innen das Tier auf. Und zwar schon von den Larven. Die Schlupfwespen laufen jetzt über den Kokon eines anderen Tieres und klopfen darauf, um zu wissen, was dort genau drin ist und ob eine andere Schlupfwespe bereits ihre Eier schon da reingelegt hat.
Und was ist da jetzt der Klopfschirm?
Der Biologe nennt den Klopfschirm die Kappe oben drüber, die dünner ist, damit die, sollte die Larve nicht infiziert sein, dort herauskommen, weil sie ja dünner sein muss als der Rest, Schlupfschirm, weil genau dort die Wespe drauf klopft.
Moment, können Sie das normal erklären?
Nee, bitte ja, nicht, bitte
doch,
nicht.
Doch, Dito.
Also ich gebe mal schnell zu den Häschen. Der Klopfer heißt ja nicht umsonst Klopfer, weil bei den Hasenkämpfen, die klopfen ja immer so mit ihren Vorderpfötchen. Und in rivalisierende Hasen, Hasenmänner um die Hasenmädchen klopfen die sich vielleicht oder ums Revier. Und vielleicht ist ein Klopfschirm eine so schirmartig ausgetrampelte Stelle auf einer Lichtung, wo der Jäger von einem Klopfschirm spricht, weil da die Häschen so gegeneinander geklopft haben.
Hat es was mit Häschen zu tun?
Nein.
Richtig.
Chilenische Bergspechte.
Wer?
Chilenische Bergspechte leben in großen Höhen und leiden natürlich unter der starken Sonneneinstrahlung natürlich. Und haben sich daher schon vor vielen Jahren im Laufe der Evolution Baseballkappen zugelegt. Diese Baseballkappen haben Schirme. Die Spechte sehen dann übrigens so ähnlich aus wie Axel Schulz im Kleinen mit einer ganz, ganz langen Nase. Was wollte ich jetzt eigentlich erzählen? Ja, ja, Klopfschirm. Muss ich doch jetzt nicht weiter ausführen, oder? Nee, ist doch nee. Richtig.
Ja, sehr hübsch, aber irgendwie...
falsche Tierart noch immer.
Immer, wenn man noch falsche Tierart, ja. Es ist im Prinzip viel einfacher, als ihr glaubt.
Ach so, ist ein Schirm, wo man draufklopft.
was meinen Sie? Klopf, so in einem Taubenschlag zum Beispiel, die Tauben klopfen, ich bin wieder zu Hause. Und dann geht so ein Schirm auf und der Schirm ist da vor dem Loch, damit es nicht reinregnet.
Was?
Ich war in der Taubenflucht,
Herr Balder. Ich meine, ich eine Katzenklappe für Tauben. Ne?
Ja, genau.
Eine Katzenklappe für Tauben. Ich hab's verstanden.
Genau. Also es ist noch einfacher und hat mit Tieren zu tun. Ein Klopfschirm.
Genau,
ja. Klopft man vielleicht mit einem Schirm auf kleine Hundepopos, um die Verdauung zu anzuregen. Du gehst mit dem Hund Gassi, hast den Schirm. Das kenne ich noch von meinem Tommy früher. Und der kackt und kackt nicht. Und einfach und dann einfach die Verdauung so ein bisschen anzuregen. Wird mit dem Schirm auf den Popos geklopft. Und der Hund sagt, oh, ich kann. Klopfschirm, Gassi gehen, Hunde, Herr Balder.
Meine Damen und Herren, wenn Ihr Hund zu Hause nicht kacken kann, einfach mit dem Schirm auf ihn eindreschen. So, also Serpel kommt jetzt mal und zeigt es mal. Das ist ein Klopfschirm.
Da klopft man drauf und dann geht der auf.
Nein. Diesen Klopfschirm hält man so, Serpel hält ihn also richtig. Und der Insektenkundler geht damit los, stellt sich unter den Ast eines Baumes oder neben einen Busch.
Die Zecke fällt.
Klopft mit einem Stock dagegen und die Insekten fallen in dieses schirmähnliche Teil hinein.
Auch die Schlupfwespen.
Ja. Also Klopfen und Schirm.
Und auch die verpuppten Schmetterlinge.
Ja, das ist ein Klopfschirm und Patricia Noser ist um 500 Euro reicher. Gratulation. Mich, ja. Vielen Dank, Serpel. Dankeschön. Na, stelle fest, dass ihr bis auf die Dame im Publikum leider alles nicht.
Hallo, Johannes Rieb. Ach, das war Johannes Rieb.
Das war Johannes. Ja, also die Frage war Johannes.
Ansonsten.
Herr Bohnen war einfach so gut, ich dachte, wir hätten so 4, 5 Antworten gelöst. Von dir gefühlte, wären auch gefühlte. Ich habe bei Herrn Bohnen so heute gefühlte richtige Lösungen gehabt, Herr Beiler.
Wir müssen uns ja nicht schlecht fühlen, nur weil er die falschen Antworten hat.
Genau.
Es war sehr schön. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich. Marc, vielen Dank.
Hatten wir ja eine und auch.
Hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und ich wünsche Ihnen einfach ein schönes Wochenende. Bis dann. Danke. Tschüss.